Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 23. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die Serenade in E-Moll für Streichorchester von Edward Elgar, das Cellokonzert in D-Dur von Joseph Haydn, die Fantasie in G-Moll von William Laws und A Color Symphony von Arthur Bliss. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Andrew Manzi. Die Solistin ist Constanze Beachmann. Die Serenade ist eigentlich eine musikalische Form, die ihren Höhepunkt im späteren 18. Jahrhundert erreichte. Besonders berühmt natürlich die Serenaden von Wolfgang Amadeus Mozart, allen voran die berühmte Eine kleine Nachtmusik. Wenn man im 19. Jahrhundert Serenaden schrieb, dann war das eigentlich eher schon ein Rückblick. Etwa die Serenaden von Antonín Dvořák sind so ein bisschen eine verklärende Rückschau auf die große Serenadenzeit. Dann macht sich da ein sehr romantischer Tonfall bemerkbar. Das ist auch eigentlich weniger Unterhaltungsmusik dann, wie es ursprünglich die Serenaden gewesen waren, sondern richtige, teilweise sehr anspruchsvolle Konzertmusik. Als Edward Elgar seine Serenade für Streichorchester schrieb, da ging er sogar noch ein bisschen weiter zurück in der Nostalgie. Man kann in dem Stück durchaus auch Anspielungen auf die Kultur des Mittelalters sehen, etwa auf den Minnesang. Es ist ja so, dass die englische Kultur überhaupt in gewisser Hinsicht immer der Gotik verhaftet geblieben ist, was man ganz deutlich sehen kann, etwa in der Architektur. Noch im 19. Jahrhundert wurden eben zahlreiche Bauwerke im gotischen Stil in England gebaut. Man hatte natürlich auch auf dem Kontinent die Neugotik, da gibt es ja auch in Deutschland viele Beispiele, aber in England war man sozusagen immer noch ein bisschen näher dran an dieser glanzvollen Epoche und das macht sich zum Teil auch in der Musik bemerkbar. Edward Elgar war, als er seine Serenade schrieb, noch ein sehr unbekannter Komponist. Das hat sich aber unter anderem genau durch diese Serenade geändert. Sie war ein ziemlich großer Erfolg und der Erfolg ist ihr eigentlich bis heute treu geblieben. Manche finden sogar, dass sich Elgars charakteristische Tonsprache in dieser Serenade noch stärker zeigt als in seinen großen Sinfonien. Ursprünglich handelt es sich wahrscheinlich um eine Folge von unabhängig entstandenen Stücken, die von Elgar erst später zu dieser dreisätzigen Serenade zusammengefasst worden sind. Das merkt man allerdings kaum, so wie die Serenade sich heute darbietet, ist sie eine sehr überzeugende Abfolge von eben drei Stücken, die im Charakter unterschiedlich genug sind, dass die Musik immer spannend bleibt, aber die von ihrer ganzen Art her auch durchaus so ähnlich sind, dass man das Ganze als zusammengehörig empfindet. Ein englischer Komponist, der heute wahrscheinlich nur noch wenigen bekannt ist, ist William Laws. William Laws lebte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und hat auch das Pech gehabt, in die damaligen politischen Ereignisse mit einbezogen zu werden. In den Kampf des Königstums gegen die Parlamentarier, die einen stärkeren Einfluss des Parlaments wollten, da gab es einen richtigen Bürgerkrieg und diesem Bürgerkrieg ist Laws dann auch zum Opfer gefallen. Er war auf der Seite des Königs. Der König hat ihn sehr geschätzt und hat ihm auch Aufträge gegeben. Aber in einer Schlacht zwischen den Königstreuen und den Parlamentsanhängern fiel eben William Laws. Etwas über 40 Jahre alt, sein Tod wurde nicht nur von den Königlichen, sondern auch von der Gegenseite betrauert, weil es wahrscheinlich Englands größte Kompositionshoffnung der Zeit war. Die Engländer mussten dann bis zu Henry Purcell warten, bis ein ähnlich begabter Komponist dann wieder auftauchte. William Laws ist vor allen Dingen hervorgetreten durch seine Fantasien für Gambenkonsort. Eine damals sehr verbreitete Gattung, die allerdings ihren Höhepunkt schon etwas überschritten hatte. Der Höhepunkt liegt vielleicht bei den Werken von William Byrd oder Orlando Gibbons. Laws ist dieser Form aber treu geblieben und hat sie in eine sehr, sehr anspruchsvolle Art von Musik versammelt. Diese Gamben-Konsorts eignet sich ja vor allen Dingen für stark kontrapunktische Musik, aber gleichzeitig auch sehr stark ausdrucksvolle Musik. Es ist sozusagen ein Ausdruckskontrapunkt, den man findet. Kein gelehrter Kontrapunkt und auch kein geistlicher Kontrapunkt, sondern eine Art von Kontrapunkt, der es vor allen Dingen daran gelegen ist, dass die einzelnen Stimmen ausdrucksvolle Melodien spielen und das Ganze ein harmonisch äußerst interessanter Komplex dann wird. Da ist dann Laws wirklich seiner Zeit schon weit voraus in seinen chromatischen Wagnissen und auch in der Art seiner sehr kühnen Stimmführung. In der Übertragung für modernes Orchester kommt in unserem Fall noch eine Harfe dazu. Das war allerdings damals auch üblich, dass die Gambenkonsorts mit einer Laute spielten, also ersetzt in gewisser Weise die moderne Harfe die alte Laute, und das Klangbild wird dann auch mit den modernen Streichern sehr dieser alten Besetzung angenähert. Arthur Bliss ist ein weiterer Komponist, der auf dem Kontinent nicht sehr bekannt ist, obwohl er ein sehr, sehr fruchtbarer Komponist war, der sich in vielen Gattungen versucht hat, unter anderem eben auch in der Sinfonie. Sein Werk A Color Symphony hat die Eigenart, dass die vier Sätze nach Farben benannt sind. Aber es handelt sich nicht um Farbenmusik, wie man sie etwa von Alexander Scriabin oder Olivier Messiaen kennt. Scriabin wie Messiaen hatten ja die Eigenschaft oder die Begabung, in Tonarten immer Farben abgebildet zu sehen. Allerdings waren das verschiedene Farben. Es ist kein System, das sich übertragen lässt. Der eine hört C-Dur als weiß, der andere hört C-Dur eben zum Beispiel als blau. Und so ist das bei fast allen Farben. Also da gibt es nichts, worauf man sich einigen kann. Trotzdem scheint bei einigen Komponisten dieses Gefühl sehr stark zu sein, dass einer bestimmten Tonart eine bestimmte Farbe entspricht. Bei Bliss aber verhält es sich noch anders. Er wurde zu seiner Symphonie angeregt durch die Heraldik. Eigentlich also wieder eine Form, die auf das Mittelalter zurückgeht, die Wappenkunde. Wappen waren ja im Mittelalter und auch noch später sehr, sehr wichtig. Nicht nur die Ritter hatten Wappen, sondern es gab auch Wappen für Städte. Die gibt es ja heute noch. Zum Beispiel kann man etwa auch in den Farben der Fußballvereine noch ein Abkömmling dieser Wappenkunde sehen. Und es gibt auch heute noch Familien, die ihre Wappen ganz eifersüchtig pflegen. Es gibt zahllose Wappen, und so ist dann eben auch die Heraldik als eine Wissenschaft etabliert worden. Und da war es dann auch wieder so, dass man den Farben bestimmte Eigenschaften zusprach. Das ist ja schon eine ganz alte Lehre, die auf die Antike zurückgeht. Bliss hat sich für seine viersätzige Symphonie vier Farben eben ausgesucht. Der erste Satz Purpur. Purpur ist traditionell die Farbe des Königs, die Farbe auch des Edelsteins Amethyst, also eine sehr erhabene, sehr bedeutende, sehr edle Farbe, was sich auch in der majestätischen Musik ausdrückt. Der zweite Satz Rot ist ein Scherzo. Rot, die Farbe des Rubins, die Farbe des Bluts, die Farbe der Aktivität, die Farbe des Rubins. Dieser Scherzo ist entsprechend auch sehr leidenschaftlich und dramatisch. Blau ist die Farbe der Melancholie, die Farbe des Wassers. Eine Farbe, die einen ganz, ganz weiten Horizont auch hat, aber eher auf der kühlen Seite sich befindet, eher Empfindungen auslöst, die eben nicht leidenschaftlich sind, sondern ruhig, besinnlich und eben melancholisch. Bei Bliss ist das entsprechend ein langsamer Satz, eben auch mit sehr viel Ruhe und mit langgezogenen Melodien. Der letzte Satz Grün. Grün, die Farbe der Jugend, die Farbe des Smaragds, die Farbe von Optimismus, die Farbe auch der Natur. Das merkt man auch wieder deutlich in der Musik von Bliss. Das ist so ein ganz optimistisches, sehr fröhliches Finale. Und wer entsprechend begabt ist, der mag vielleicht auch wirklich in diesem Finale die Farbe Grün dann vor sich sehen. Joseph Haydn war ein Komponist, der in England große Erfolge feierte, vor allen Dingen in London auf seinen beiden großen Londoner Reisen. Die Engländer haben ihn über alles geschätzt, wie später übrigens auch Felix Mendelssohn. Und er wurde wahrscheinlich noch mehr anerkannt als in Wien, was ja sein eigentliches Wirkungsfeld war. Jedenfalls zählen seine beiden London-Reisen überhaupt zu den Höhepunkten seiner Karriere. Da erklang wahrscheinlich auch sein Cellokonzert. Mit diesem Cellokonzert hat es allerdings eine besondere Bewandtnis. Nämlich, man neigte dazu, dieses Cellokonzert Haydn abzusprechen, also zu behaupten, es sei gar nicht von Haydn komponiert, sondern von jemand anders. Es wurden dann eher die Namen von berühmten Cellisten genannt, etwa sehr oft der Name von Anton Kraft, der eigentliche Autor dieses Konzerts gewesen sei. Der Grund dafür ist ein vielleicht etwas merkwürdiger, nämlich in gewisser Weise traute man Haydn dieses Konzert nicht zu. Haydn war ja bekannt vor allen Dingen als Symphoniker und als Komponist von Streichquartetten. Konzerte waren eher eine Angelegenheit von Mozart, eben die vielen Klavierkonzerte zum Beispiel, oder eben später von Beethoven. Von Haydn hat es eigentlich nur ein einziges sicher von ihm stammendes Konzert zur Berühmtheit gebracht. Das ist ausgerechnet das Trompetenkonzert. Die Trompete wiederum ein Instrument, um das sich die anderen Klassiker gar nicht gekümmert haben, konzertmäßig. Das blieb dann Haydns Domäne. Das Cellokonzert allerdings auch. Es gibt weder von Mozart noch von Beethoven Cellokonzerte, nur in Beethovens Tripelkonzert. Da tritt es auf, allerdings dann zusammen mit Geige und Klavier. Dieses Cellokonzert, was eben angeblich gar nicht von Haydn gewesen sei, ist ausgesprochen virtuos. Und auch das schien ein Grund zu sein, warum man Haydn nicht für den Autor hielt. Man traute ihm schlicht einfach so viel Instrumentenkenntnis nicht zu. Aber wie oft bei Haydn erwies es sich dann doch, dass man den Meister mal wieder unterschätzt hatte, nämlich in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts tauchte das Originalmanuskript auf. Und das ist nun eindeutig von Haydn und es gibt heute überhaupt keine Zweifel mehr, dass Haydn dieses Stück wirklich komponiert hat. Es ist wahrscheinlich das beste und auch beliebteste Cellokonzert der Klassik. Die Tonart D-Dur, ganz hervorragend geeignet für das Cello. Was bemerkenswert ist, es wird schon ein sehr großer Tonumfang genutzt. Also das Cello gar nicht nur als Bassinstrument oder höchstens als Tenorinstrument, sondern es reicht auch in sehr hohe Lagen hinein. Eine Spieltechnik, die sonst eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts gepflegt wurde, etwa im Cellokonzert von Antonín Dvořák. Die Musik als solche allerdings ist durchaus ähnlich wie auch sonst die klassische Musik. Es ist sehr unbeschwerte Musik und sehr, sehr Musik der guten Laune. Die Klassiker bevorzugen ja im Allgemeinen die Dur-Tonarten und das ergibt eben auch ganz genau dieses sonnige Gefühl, was das ganze Konzert durchzieht. Das Konzert hat wie immer drei Sätze, einen nicht allzu schnellen ersten Satz, der auch so ein bisschen majestätisch ist, aber vor allen Dingen sehr kantabel mit wunderschönen Cello-Melodien, dann einen ruhigen, langsamen Satz, wo die Melodien wahrscheinlich sogar noch etwas ausgefeilter sind und noch etwas singender. Dann ein wunderschönes, leider eigentlich viel zu kurzes Rondo, das man gerne noch weiterhören wollte. Aber Haydn hat nun einfach irgendwann mal den Doppelstrich gesetzt und damit hatte die Sache ein Ende. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 23. Mai um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.